Burnrate, der Venture Insider Podcast mit Max Meister.
Hallo, herzlich willkommen zu Burnrate, dem VC Insider Podcast. Ich rede hier mit Maximilian Bölk und Gicho Fredi über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Ich bin diese Woche in St. Gallen an einer Weiterbildung. Thema ist unter anderem High Performance Teams. Und das war wirklich extrem spannend und eigentlich auch sehr gut auf junge Firmen wie Startups und Ventures applizierbar.
Und Max, bist du ein Teamplayer?
Nee, also bei der Analyse ist herausgekommen, dass ich ein absoluter Sociopath mit null Empathie bin. Die Ausbildung hilft mir sicher mich etwas noch ein bisschen zu öffnen, sagen wir mal. Ja, genau.
Ja, sehr gut. Baby Steps, würde ich sagen.
Baby Steps, genau, genau. Lass uns doch gerne mit dem Schwerpunktthema anfangen, Maximilian. Und zwar beschäftigen wir uns diese Woche mit dem sogenannten Founder Mode. Passt eigentlich sehr gut zum Thema von St. Gallen. Was verbirgt sich hinter dem Term, Maximilian?
Ja, also der Founder Mode oder auch Gründermodus genannt, spricht sich dafür aus, dass die Gründer ihrem Instinkt vertrauen in erster Linie und das Unternehmen weiterhin so führen, wie sie es in den ersten Tagen nach der Gründung getan haben eigentlich. Die Diskussion und Relevanz des Founder Modes ist jetzt gerade wieder losgetreten worden durch Paul Graham, der Gründer des amerikanischen Accelerators und VC Y Combinator, mit einem Blogpost aus dem September.
Ja, genau. Der Blogpost hat sehr viel aufgewirbelt, kann man sagen. Also es wurde heiß diskutiert in den sozialen Medien. Ich habe mich da ein bisschen eingelesen. Also der Modus erfordert, dass Gründerinnen und Gründer in alle Aspekte des Unternehmens involviert bleiben, anstatt jetzt irgendwelche Managerbücher zu verinnerlichen oder zu studieren. Möchte man eben die Führungskräfte vermehrt wieder ermutigen, sich zu fokussieren und eben überall engagiert zu bleiben. Der Manager-Modus auf der anderen Seite beinhaltet das Delegieren von Aufgaben und die Konzentration auf das große Ganze. Das ist eigentlich der Hauptunterschied. Und er verweist dabei auf Airbnb-Mitgründer Brian Chesky sowie auch auf Steve Jobs, die eben ihre Unternehmen zum Erfolg führen konnten, als sie größer wurden, weil sie an ihrer ursprünglichen Denkweise festhielten und nicht trotzdem. Das ist eigentlich die Hauptaussage von Paul Graham.
Ja, weißt du, Grahams Argument ist für mich jetzt ehrlich gesagt nicht besonders überraschend. Er war schon immer im Gründerlager und ist in der Meinung, dass die Gründer von Unternehmen, die sich zu erfolgreichen, wirklich großen Unternehmen entwickeln, doch vorsichtig sein sollten mit Ratschlägen, die auf eher professionelle CEOs dann oft von externen zugeschnitten sind. Und diese nennt er dann als einige der geschicktesten Lügner der Welt. Und diese würden dann das Unternehmen in den Boden stampfen. Also er spricht sich extrem gegen gerade externe Manager, externe CEOs aus. Und er schreibt auch, dass es Dinge gibt, die Gründer tun können, die Manager eben nicht tun können.
Mhm. Ja, diese Abgrenzung sehe ich persönlich kritisch. Oder sie verstärkt eben genau die Tendenz des Silicon Valley, Gründer gewissermaßen einen höheren Status zuzusprechen, was Investoren dazu verleiten kann, bei übertriebenen und sogar betrügerischen Handlungen ein Auge zuzudrücken. Adrian Newman, Mitbegründer des bankrotten Immobilienunternehmens WeWork, oder der verurteilte FTX-Mitbegründer Sam Bankman-Fried sind zwei Beispiele aus jüngster Zeit, die eben zeigen, dass der Gründermodus ernsthaft schiefgehen kann.
Ja, absolut. Also Gründer so zu behandeln, als hätten sie von Natur aus Eigenschaften, die zu den besten Entscheidungen führen, vereinfacht das, was gute Führung ausmacht, zu sehr, finde ich persönlich. Denn das ist noch immer harte Arbeit und wird wahrscheinlich auch einige dazu ermutigen, jeden externen Rat abzulehnen, was auch nicht Sinn der Sache ist. Ich kann schon hören, wie sich Gründer in Zukunft mit folgender Bemerkung rechtfertigen. Entschuldigt bitte, ich war im Gründermodus und da kann mal was schieflaufen.
Ja, genau. Also ich hatte vor kurzem eine solche Geschichte laufen mit einem Gründer. Der hat sich wirklich ganz komisch verhalten, hat die Leute auf eine Art und Weise entlassen, wie man es eben nicht tun sollte, hat Sachen gemacht, die absolut unter der Gürtellinie gewesen sind. Und seine Ausrede war das Thema, ja, ich bin halt der Gründer, ich bin einfach so, wie ich bin. Und ich glaube, dort sollte man schon eine Linie ziehen irgendwo. Und das kann jede sich auch einrichten, sage ich mal. Also jede Gründer, jede Gründerin hat auch eine Verantwortung ihren Mitarbeitern gegenüber. Und das heißt, man soll sich dann nicht immer in diesen Gründermodus reinretten, wenn man Fehler macht. Aber natürlich wissen Gründer sehr wohl, was das Beste für ihr Unternehmen ist. Sie müssen sich ihren Weg kämpfen und haben letztlich großen Erfolg, wenn sie auf ihr Bauchgefühl vertrauen. Aber eben so prägnant Grahams Beitrag auch geschrieben ist, es gibt kein einfaches Rezept für die Führung eines erfolgreichen Unternehmens, ob man jetzt Gründer ist oder nicht. Ich persönlich bin der Meinung, das zeigt auch meine Erfahrung, dass es beides braucht und dass die Gründer eben häufig nicht die richtigen Personen sind, um eine Firma groß zu machen. Es kann sehr gut sein, das habe ich oft erlebt, dass die Gründer die besten Personen und die am besten geeigneten Personen sind auf den ersten Metern oder Kilometern des Unternehmens. Aber irgendwann braucht es dann Substanz von außen. Das heißt nicht, dass die Gründer abtreten müssen. Es kann zum Beispiel sein, dass die Gründer dabei bleiben im Unternehmen, in einer anderen Funktion, dass sie weiterhin das tun können, was sie gut können und gut machen, aber dass es vielleicht Manager braucht, die dann eine Firma auch skalieren können, oder? Und ich finde dann auch, trennt sich häufig die Spreu vom Weizen. Die guten Gründerinnen und Gründer, die erkennen das, wenn es Zeit ist, den CEO-Posten, es geht hier de facto um den CEO-Posten, diesen dann zu übergeben. Und es gibt da eben auch dann welche, die extrem Mühe haben mit dem und das eben nicht gerne machen, beziehungsweise in einer anderen Funktion dann eben nicht mehr funktionieren. Insofern, ich finde den Beitrag von Graham spannend, aber man muss ihn eben dann auch kritisch reflektieren können.
Ja, auf jeden Fall. Und um das noch so ein bisschen in Perspektive zu rücken, du hast es schon gesagt, der Blogpost von Graham hat wirklich hohe Wellen geschlagen und das hat auch seinen Grund, weil eben die letzten 30 Jahre, wie sie wissen, deinem Ansatz, wie ich ihn verstehe, nämlich, dass die richtigen Personen für die Umsatzskalierung von, sagen wir mal, 10 bis 100 Millionen Umsatz andere Talente sind als für die ersten 10 Millionen, recht geben, oder? Ich glaube, Graham schaut selbst auf seine erfolgreichsten Investments oder zumindest diejenigen in seiner Sphäre und sieht, dass Firmen wie Meta oder Salesforce, Netflix oder eben auch Tesla zum Beispiel noch immer von Gründern geführt werden. Und ich unterstelle ihm da einfach ein bisschen Bias, ehrlich gesagt. Aber den Punkt, den er macht bezüglich der Nahbarkeit der Gründer, das finde ich sehr charmant. Steve Jobs hatte zum Beispiel dieses Ritual, dass er einmal im Jahr 100 Mitarbeiter zu einem intensiven Retreat für, ich glaube, eine Woche eingeladen hat. Und das waren eben nicht nur die Höchsten in der Hierarchie, sondern es war bunt gemischt. Und laut Graham kann man durch solche Maßnahmen ein großes Unternehmen wieder so ein bisschen da in so eine Startup-Kultur bekommen. Das kann sich dann auch so ein bisschen wie ein Startup anfühlen. Und destilliert würde ich sagen, dass es enorm wichtig ist für Gründer, seine eigene Organisation zu spüren und eben auch zu inspirieren. Und das geht aus meiner Sicht eben nicht über drei Management-Ebenen, wenn man einfach so weit weg ist. Und ja, also wenn ihr da draußen eine Firma skaliert, wegen Grahams Blogpost müsst ihr jetzt nicht das ganze Playbook aus dem Fenster schmeißen. Aber es lohnt sich aus meiner Sicht wirklich nah an seinen Mitarbeitern zu machen und den Punkt macht er mehrmals. Aber gut, so viel dazu. Kommen wir doch zu den Hörerfragen und machen gleich weiter. Und zwar möchte Silvio aus Rapperswil wissen, wie unser Podcast aktuell finanziert ist und ob wir auch Spenden entgegennehmen. Ist gut. Er findet Burnrate eine tolle Sache und er würde es schätzen, wenn der Podcast weiter bestehen würde. Ja, Max, was denkst du dazu?
Das ist einmal eine Steilvorlage, liebe Silvio. Ja, es ist in der Tat so, dass wir für Burnrate aktuell noch keine Finanzierung haben, sondern alles aus dem eigenen Sack bezahlt haben. Das war und ist eigentlich auch immer noch das Ziel. Und auch die Ausgaben hielten sich ehrlich gesagt bisher in Grenzen. Es ist eher der zeitliche Aufwand, der tough ist. Gibt nicht viel zu tun, vorbereiten, nachbereiten, das ist klar, oder? Aber sobald wir eine gewisse Anzahl an Hörerinnen und Hörern pro Folge erreicht haben, werden wir Sponsoren ansprechen. Das ist eigentlich das Ziel. Bis zu diesem Zeitpunkt nehmen wir natürlich jede Unterstützung an, die wir können. Burnrate ist für uns first and foremost eine Herzensangelegenheit, die wir mit viel Passion und Einsatz weiterentwickeln. Und deshalb wird das auch kaum je eine Cash-Cow werden. Ist auch nicht das Ziel. Aber sehr schön, dass du nachgefragt hast, Silvio.
Gut, machen wir weiter mit der zweiten Hörerfrage. Lass mich kurz schauen. Die kommt von Franziska aus Wimmis. Ja, schön, dass wir auch Hörerinnen aus dem Berner Oberland haben, wenn ich das richtig sehe. Franziska führt aus, dass ein Investor ihr gesagt hätte, dass er nur in ihre Firma investieren würde, wenn sie aus der bereits bestehenden GmbH, also Gesellschaft mit beschränkter Haftung, eine Aktiengesellschaft AG macht. Warum ist das so? es sind doch beides juristische Personen und für den Investor würde dies doch keinen großen Unterschied machen, schreibt Franziska. Max, hast du eine Antwort?
Ja, vielen Dank, Franzi, und herzliche Grüße ins Berner Oberland. Zuerst einmal, die Umwandlung GmbH in AG ist nicht ohne. Da möchte ich dich auch vorwarnen. Es lohnt sich hier einen guten Anwalt, Anwältin zu nehmen, die das Ganze orchestriert. Das ist Fusionsgesetz. Das ist nicht so einfach. Man muss da einiges beachten. Ist aber end of the day natürlich möglich. Das ist klar. Dass Investoren nicht so Fan sind von einer GmbH, das kann ich bestätigen. Grund ist natürlich, dass man bei einer GmbH im Handelsregister, also einsehbar über cfx.ch, für die, die das nicht wissen, sieht man natürlich dann, wer wirklich investiert ist und sogar wer wie viele Stammanteile hält an der juristischen Person. Bei der AG heißt ja auch Société Anonyme auf Französisch, eine anonyme Gesellschaft, sieht man eben nicht, wer beteiligt ist. Und viele Investorinnen schätzen halt diese Anonymität und wollen nicht, dass das ersichtlich ist. Das ist sicherlich mal ein Punkt, der für die AG spricht. Es gibt aber noch andere Aspekte, die auch dir zugutekommen, Franziska, weil ein Halter von Stammanteilen hat andere, wahrscheinlich sogar weitergehende Rechte, wenn man es hart anschaut, als bei einer AG, wo ein Investor ist und bleibt und eben kein Stammanteileigner. Das heißt, man kann das alles dann regeln über einen Aktionärbindungsvertrag, kann man bei der GmbH auch, über einen Stammanteilsvertrag natürlich, aber es ist dann schon noch in meinen Augen eindeutiger, dass eine gewisse Distanz vorhanden ist zwischen, also du hast halt dann diese verschiedenen Gewalten, du hast die Generalversammlung bei der AG, du hast den Verwaltungsrat und du hast das Management. Und das kann man dann alles eigentlich schön voneinander abgrenzen. Und das ist bei der GmbH, sage ich mal, möglich, aber so ein bisschen komplizierter. Und last but not least ist es natürlich so, wenn es zu Veränderungen kommt im Cap Table, sprich wenn du Anteile verkaufst oder ein neuer Investor dazukommt, dann muss man das bei der GmbH halt melden. Das gibt dann jeweils eine Meldung zum Handelsregister. Die machen dann die Anpassung. Bei der AG bist du komplett frei, wie du die Aktien hin und her schiebst. Das muss einfach dann im Cap Table abgebildet werden und im Aktienregister. Aber sonst gibt es eigentlich keine weitere Formalisierung, die hier notwendig ist. Also long story short, ich kann diesem Input des Investors folgen, ich kann das auch gut nachvollziehen und ich denke auch, dass deine Firma attraktiver sein wird, wenn sie eine AG wird, anstelle einer GmbH. Hier sei vielleicht noch angemerkt, es geht eigentlich nicht immer darum, Cash einzuzahlen bei der AG. Also erstens, du brauchst ja nicht 100.000, sondern 50.000. Eine halb liberierte AG kannst du auch gründen. Und zweitens, was viele vergessen, man kann auch Sacheinlagen machen. Das heißt, du kannst theoretisch auch Fahrzeuge, Softwarecode, also irgendwelche Assets einbringen, die dann helfen, das Aktienkapital aufzufüllen. Also es muss nicht immer Cash sein, es können auch Sacheinlagen sein. Hier einfach der Hinweis, diese Einlage muss nicht bewertet werden von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, was ein paar tausend Stutz kostet. Aber es muss nicht immer Hard Cash sein, das du brauchst, um eine AG zu gründen. So, ich hoffe, das hilft dir, Franziska. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Umwandlung. Okay, schreiten wir zu den Transaktionen, die in den letzten Tagen in der Schweiz stattgefunden haben. Und gehen wir zu Guy. Was haben wir denn heute auf der Liste?
Ja, heute haben wir wieder drei Transaktionen auf unserer Liste, die wir für euch vorbereitet haben. Da haben wir einerseits die Series A von Umami, dann haben wir die Seed-Runde von Lightium und die Series A von Lakera. Starten wir gleich mit der Series A von Umami. Umami ist ein Foodtech-Startup aus Zürich, das einen holistischen Indoor-Farming-Ansatz verfolgt, damit wir über das ganze Jahr hinweg lokale und nachhaltige Lebensmittel konsumieren können. Umami produziert hochwertige Kräuter und Microgreens, die frische, geschmacksvolle und dekorative Akzente in der Küche setzen. Für alle, die nicht so foodaffin sind, Microgreens sind junge, essbare Pflanzen, die bereits 1 bis 2 Wochen nach der Keimung geerntet werden, wenn sie erst wenige Zentimeter groß sind. Sie zeichnen sich durch einen intensiven Geschmack und eine hohe Nährstoffdichte aus. Microgreens werden häufig als dekorative und geschmacksvolle Akzente in der gehobenen Küche verwendet und sie sind bei Köchen und Ernährungsbewussten sehr beliebt. Sie sind also damit eher im hochpreisigen Segment zu finden.
Ja, das kann man wohl sagen. Eine kleine 25 Gramm Tüte von Umamis Microgreens kostet in der Migros knapp 5 Franken. Umamis Produkte scheinen aber sehr beliebt zu sein bei den Kundinnen und Kunden. Und sie werden bereits in über 450 Migros und Coop-Filialen in der Schweiz verkauft und täglich an rund 400 Restaurantbetrieben geliefert. Mit der aktuellen Finanzierungsrunde hat Umami angekündigt, dass sie eine industrielle Indoor-Farm für ihre Microgreens in Zürich aufbauen möchten, die ihre Kapazität um einen Faktor von 5 vergrößert. Die neue Produktionsanlage soll zudem 90% weniger Wasser und weniger Land benötigen als traditionelle Treibhäuser. Zudem wird auf synthetischen Dünger verzichtet und auf die Circular Economy gesetzt, um die Produktion nochmals nachhaltiger zu gestalten.
Ja, spannend. Da hat Umami ja große Pläne. Gehen wir doch noch kurz auf die Finanzierungsstory der Umami AG ein. Die Firma wurde im Jahr 2015 von Dennis Weinberg, Manuel Wock und Robin Bertschingen in Zürich gegründet. Es wurden großzügig gerechnet 3 Investitionsrunden geraced, wobei alle in mehreren Closings umgesetzt wurden. Die erste Runde war im 2019 und 2020. Hier wurden rund 1,1 Millionen Schweizer Franken in die Firma investiert von privaten und strategischen Investoren. Da diese nicht kommuniziert wurden, haben wir etwas für euch recherchiert und es deutet einiges darauf hin, dass hier die Migros als strategischer Investor eingestiegen ist. Damals lag die Bewertung bei ungefähr 4 Millionen Post-Money. Die zweite Runde kam dann im Jahr 2023. Hier wurden nochmals 800.000 Franken in die Firma investiert, diesmal bei einer Bereitung von bereits mehr als 10 Millionen, zumindest für die Investoren, die als letztes dazugestoßen sind. Die nun verkündete Series A von etwas mehr als 4 Millionen wurde bei einer Bewertung von knapp 19 Millionen Post-Money aufgenommen. Also ein guter Schritt wiederum nach oben. Leider wurden aber bei dieser Runde die Investoren wiederum nicht erwähnt. Deshalb haben wir auch hier etwas recherchiert. Und das hat gezeigt, dass 2 Basler Unternehmerinnen in die Firma investiert haben. Eine davon ist Alice Huxley. Sie ist eine Bekannte im Startup-Umfeld, denn sie hat ihr Biotech-Unternehmen vor ungefähr 10 Jahren für mehr als 900 Millionen Schweizer Franken an die Novartis verkauft.
Also zusammenfassend können wir sagen, dass die Firma von einer guten Mischung aus privaten und strategischen Investoren unterstützt wird, die auch die entsprechende Firepower an den Tisch bringen, um das Unternehmen weiter zu unterstützen, falls notwendig. Lass uns zur nächsten Transaktion gehen. Das Deep Tech Startup Lightium hat im September ihre 7 Millionen US-Dollar Seed-Runde verkündet.
Ja genau, Lightium aus Schlieren bei Zürich stellt photonische Chips her, die in Transceivern zur Datenübertragung verwendet werden können. Ihre Chips sollen Datenraten von bis zu 3,2 Terabyte pro Sekunde erreichen und in Zukunft die gängigen Silizium-basierten Chips ersetzen. Die haben eine maximale Datentransmissionsrate von bis zu 800 Gigabyte pro Sekunde. Das heißt, Lightiums Chips sind bis zu 4-mal schneller. Falls ihr nicht wisst, was ein Transceiver ist, erläutern wir das gerne kurz, das ist wichtig. Ein Transceiver steht kurz für Transmitter und Receiver. Es ist ein elektronisches Gerät, das sowohl Signale senden, also transmitten, wie auch empfangen, also receiven kann. In Rechenzentren sind optische Transceiver entscheidende Bauteile, die elektrische Signale von Geräten wie den Switches oder Routern in optische Signale umwandeln, die dann über Glasfaserkabel übertragen werden. Auf der Empfangsseite wandelt dann wiederum ein Transceiver das optische Signal in ein elektrisches Signal um, damit es vom Endgerät, also das Endgerät da ist wieder ein CPU oder GPU, verarbeitet werden kann.
Damit positioniert sich Lightium in den Bereichen Telekommunikation und Datencenter-Infrastruktur, korrekt?
Ja, ganz genau. Es ist uns allen sofort klar, dass wir ständig bessere CPUs und GPUs von AMD, Intel, Nvidia und Konsorte benötigen, die Daten schneller verarbeiten können. Das ist natürlich für Anwendungen wie das Trainieren von generativen KI-Modellen absolut key. Oft gerät aber etwas in Vergessenheit, dass die Basisinfrastruktur auch aufgewertet werden muss. Diese stößt mit unserem stets wachsenden Datenhunger auch immer wieder an ihre Limit. Und hier wird auch sehr viel Geld investiert. Konzerne wie Microsoft, Google, Meta, Amazon etc. investieren jährlich Dutzende von Milliarden US-Dollar, damit sie die beste Infrastruktur der Welt haben, damit sie vorne mitmischen können.
Mhm. Immer wenn Technologien an ihre Grenzen kommen, werden diese schrittweise ersetzt durch bessere neue Technologien. Lightium will genau dies erreichen. Wie du gesagt hast, sind heute halbleiterbasierte Transceiver am meisten verbreitet. Diese haben aber eine limitierte Transmission-Geschwindigkeit und stoßen langsam an ihre Grenzen, um das stetig wachsende Datenvolumen von A nach B zu bewältigen. Genau hier setzt die Technologie von Lightium an. Anstatt auf Halbleiter setzen sie auf ein glasähnliches Material, sogenannte Thin Film Lithium Niobate, abgekürzt TFLN. Die positiven Eigenschaften von TFLN sind zwar nicht neu, aber da es sehr schwer zu verarbeiten ist, hat sich die Nutzung bisher auf Forschung und Entwicklungszwecke beschränkt. Nun hat Lithium ein proprietäres Herstellungsverfahren entwickelt, das auf die Massenproduktion von solchen Chips ausgelegt ist. Dieses soll es ermöglichen, dass Lightium die Chips im kommerziellen Ausmaß produzieren kann. Und ihr Ziel ist es, dass die Chips schon bald großflächig in Datencentern Verwendung finden.
Ja, das ist natürlich sehr spannend und es wäre super, wenn eine solche Technologie aus der Schweiz die Welt erobern könnte. Ich konnte mich gestern kurz mit einem der Mitgründer, Frédéric Loiseau, austauschen. Gemäß Frédéric hat Lightium damit begonnen, den Fertigungsprozess in eine kommerzielle, hochvolumige CMOS-Fabrik zu überführen. Auf Deutsch heißt das, dass sie ihre Chips bei einem großen Halbleiter-Fabrikationsunternehmen produzieren wollen und ihre Prozesse dementsprechend anpassen. Lightium habe auch gute Traction. Verschiedene Tier-1-Unternehmen aus den Bereichen der Telekommunikation und Datenkommunikation sind an ihrer Technologie sehr interessiert. Mit diesen Unternehmen führen sie aktuell geschlossene Beta-Tests durch. In den nächsten 12 Monaten liegt der Fokus auf dem Fertigungsprozess, damit ihre Chips für die Massenproduktion qualifiziert werden können. Danach wollen sie im 2025 erste Pilotproduktionen mit 2 führenden Telekommunikationsunternehmen starten. In den kommenden 4 Jahren soll dann eine Produktionskapazität von 20 Millionen Stück pro Jahr erreicht werden. Auch die Belegschaft soll wachsen. Bis Ende 2025 soll diese von heute 8 auf ungefähr 30 Mitarbeiter erweitert werden.
Das klingt vielversprechend. Dank unseren vergangenen Investments in Firmen in der Halbleiterindustrie wissen wir, wie das einzuordnen ist und wie die Entwicklungszyklen in dieser Industrie aussehen. Auch die besten Technologien benötigen viele Jahre oder zumindest einige Jahre, bis sie schlussendlich in Endprodukten von zum Beispiel Cisco und Huawei zu finden sind. Ich bin also gespannt, wie rasch dies bei Lightium der Fall ist.
Ja, das bin ich auch. Lass uns noch kurz auf die Finanzierungsrunde zu sprechen kommen. Die Seed-Runde, die Ende September verkündet wurde, war die erste Finanzierungsrunde der im September 2023 gegründeten Lightium AG. Es wurden 7 Millionen US-Dollar vom Münchner VC-Fonds V-Squared und Lakestar investiert. Gemäß Frédéric war das Interesse bei den Schweizer VCs für die Technologie eher klein und niemand wollte den Lead so richtig übernehmen. Mit der Post-Money-Bewertung von 20 Millionen scheinen die beiden Investoren überzeugt von der Technologie, dem Team und deren Ansatz. Im Rahmen der Runde begrüßt Lightium auch 2 neue Verwaltungsräte. Einerseits ist dies Steven Jacobs, der Partner bei Lakestar in Berlin ist, und andererseits Alexei Kovsch, ein erfahrener Unternehmer in der Photonics- und Halbleiterindustrie.
Sicherlich eine sehr gute erste Runde für das Team. Die Investoren haben dabei auch etwas auf die Verwässerung der Teammitglieder geschaut, da es mit 7 Millionen eine relativ große Seed-Runde war. Wenn ich das kurz über den Daumen rechne, hält das Team nun noch 70% der Anteile. Das scheint mir ganz okay zu sein. Lass uns zur letzten Transaktion von heute kommen. Laquera. Die Series A von Laquera ist zwar bereits im Juli über die Bühne gegangen, aber Daniel aus Zürich hat die Runde gesehen und uns per E-Mail gefragt, ob wir die 20 Millionen Series A von Laquera etwas einordnen können. Dies, weil wir erst vor kurzem, das war im Oktober 2023, die Seed-Runde des Unternehmens auf Burnrate diskutiert haben. Willst du hier einmal starten, Guy?
Ja, klar. Die Series A von Laquera folgt nur gerade 12 Monate nach deren Seed-Runde. Das ist eine relativ kurze Zeit für zwei aufeinanderfolgende Finanzierungsrunden und in der Regel heißt das entweder, dass die Firma bereits alles Cash ausgegeben hat oder dass die Firma sehr gut läuft. Im ersten Fall hat die Firma die Umsatz- bzw. Wachstumspläne gar nicht erreicht, aber die Kosten sehr gut hochskaliert. Hier investieren meistens bestehende Investoren zur Rettung der Firma via einem Wandeldarlehen. Das sind dann sogenannte Bridge Rounds und die werden häufig auch gar nicht groß kommuniziert. Demgegen ist der zweite Fall, wenn es der Firma so gut läuft, dass neue oder bestehende Investoren unbedingt in die Firma investieren wollen. Das Produkt überzeugt, die Firma hat den Product Market Fit gefunden und wird von Kundenanfragen überflutet. Sie benötigen unbedingt möglichst rasch mehr Leute, um die Kundenanfragen abzuarbeiten und diese neuen Kunden onzuboarden. Im Fall von Laquera können wir gut sagen, dass beide Finanzierungsrunden, die 10 Millionen Seed und die 20 Millionen Series A, Top-Finanzierungsrunden waren für die Schweiz. Und das deutet auf jeden Fall einmal auf den zweiten Fall hin, also eine Firma, bei der es sehr gut läuft. Lass uns dies noch kurz einordnen, indem wir darauf eingehen, was Laquera genau macht. Laquera bearbeitet ein sehr aktuelles Thema an der Intersektion zwischen Cybersecurity und generativer KI. Sie haben eine Software entwickelt, die vor neuen Bedrohungen, die durch die Nutzung von generativen KI-Anwendungen schützt. Dies beispielsweise bei der Prompt-Injektion, Datenverlusten und der Generierung von nicht angemessenen Inhalten.
Ihr könnt euch das so vorstellen, wenn ihr wie üblich eine E-Mail von ChatGPT oder Claude übersetzen lassen wollt und darin persönliche Daten wie zum Beispiel Passwörter oder noch besser eure Kreditkartendaten reinkopiert. Von dem Versand des Prompts alarmiert euch dann Laquera in Echtzeit, dass ihr gerade private Daten mit der Prompt versenden wollt. Ihr könnt das dann korrigieren und den Prompt ohne diese Daten sicher versenden. Das passiert täglich aber tausende Male und betrifft nicht nur private Daten, sondern auch Firmengeheimnisse. Das ist genau hier, wo die Anwendungsfälle der B2B-Software von Laquera darauf abzielt. Laquera konnte in den letzten Monaten gemäß eigenen Angaben viele Kunden gewinnen. Darunter sind auch Dropbox und eine der Top US-Banken darunter. Sie erhalten aktuell enorm viele Inbound-Anfragen, hat mir jemand von Laquera gesagt, eben von Unternehmen, die Interesse an der Lösung der Firma haben. Und sie müssen jetzt schauen, dass sie schnell neues Personal onboarden, damit sie die Nachfrage auch sicherstellen können.
Ja, also können wir sagen, Laquera hat diese Runde aufgenommen, damit sie ihr Wachstum weiter beschleunigen können. Gleichzeitig haben sie uns mitgeteilt, dass sie die Aktivitäten auch in den USA möglichst rasch hochskalieren wollen mit dieser Finanzierungsrunde. Wenn wir die Medienmitteilung zwischen den Zeilen richtig lesen, sehen wir, dass unter anderem bestehende Kunden ein großes Potenzial in Laquera sehen. An der Runde haben sich nämlich Dropbox Ventures und City Ventures, der Venture Arm der Citibank, eine Top-US-Bank, beteiligt.
Wissen wir, wer sonst noch in die Runde investiert hat und ist etwas zu den Konditionen bekannt?
Ja, in der Tat. Ein europäischer Top-Tier-VC mit Hauptsitz in London hat die Runde angeführt. Das war Atomico. Dann haben eben die zwei Corporate Ventures mitgemacht, die wir vorher erwähnt haben. Dropbox und City Ventures und die bestehenden Investoren Red Alpine, Fly Ventures, Innovia Capital und die Business Angels der ersten Stunde haben auch wieder mitgemacht. Die Post-Money-Bewertung der Firma ist nun bereits bei mehr als 65 Millionen Schweizer Franken. Das ist doppelt so viel wie bei der letzten Runde im letzten Jahr. Und die zusätzlichen 20 Millionen bringen das aufgenommene Kapital auf knapp 30 Millionen seit der Gründung vor 4 Jahren.
Man kann also sagen, wirklich ein sehr guter Deal für die Firma. Wir hoffen, lieber Daniel, dass dir unsere Ausführungen helfen, die Series A von Lakera etwas besser einordnen zu können. Danke für deine Anfrage. Wie im letzten Podcast erwähnt, könnt ihr uns gerne Anfragen zu Transaktionen, die wir für euch in einer der nächsten Episoden aufarbeiten sollen, auf podcast@burnrate.ch senden. So, das wäre es gewesen mit der bereits 2. Folge von Burnrate nach der Sommerpause. Wir wünschen euch eine gute Zeit und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Take care und tschüss.